Ja, verzeiht, ich muss den, das Ding da benutzen, ich habe es nämlich nicht ausgedruckt, die Texte, um sie zu lesen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich möchte also schauen, nämlich gerade also den Christusimpuls zu verfolgen, einmal über die Kulturepochen und überhaupt zu sehen, also was ist der, naja, das Ziel oder wie ist dieser ganze Weg, der da geht und vor allem, wie können wir ihn heute ganz bewusst nachvollziehen irgendwo, ohne uns jetzt dann aber auch auf historische Schilderungen zu verlassen, sondern was wir heute nämlich suchen müssen ist, wie können wir das in unserem Erleben finden. Weil der große Umschwung ist eigentlich zunächst einmal der gekommen, früher hat man das Geistige draußen erlebt. Und im Grunde beginnend mit der Zeitenwende, mit dem Erdenleben des Christus, erleben wir es im Mikrokosmos. Zunächst einmal, wenn wir das haben, dann können wir damit schon wieder vielleicht irgendwann hinausschauen. Aber zunächst einmal, solange wir das nicht können, müssen wir es einmal im Mikrokosmos erleben lernen und das dann nachvollziehen. Und in der urindischen Zeit oder was darauf zurückgeht, spricht ja auch Steiner davon, also wie die Inder erwartet haben das Kommen des Christus in Form des Vishwakarman oder Vishwakarman, Karman, heißt so viel wie der Alltätige. Weil Karma, Karma ist Tat, ist Willenskraft, ist Gestaltungskraft eigentlich in Wahrheit. Heißt also Tun, heißt Wille und die Folgen davon eben auch zu tragen. Und Vishwa heißt so viel wie alles, allumfassend. Und dahinter steckt aber noch sozusagen, könnte man sagen, eine verborgene Quelle. Das ist eben Brahma, das Urgöttliche, wenn man so will, aus dem alles gekommen ist und aus dem eben auch Vishwakarman hervorgetreten ist. Muss man gleich dazu sagen, das ist also ein Aspekt, der im Indischen geschildert wird. Das Indische ist eben so erreicht, dass es nicht eine Schöpfungsgeschichte hat, sondern eigentlich viele. Und man kann ja verschiedene heraus. Es gibt da ganz, ganz spannende Geschichten, die wieder ganz anders gehen, weil es einfach so viele Facetten hat. Und es ist daher aber beim Indischen wahnsinnig schwer, den roten Faden zu finden und sich nicht in den Bildern zu verlieren und herauszufinden, welches ist jetzt das Wesentliche, das die Hauptlinie zeigt und wo sind so 100.000 Nebenäste, die, aus denen aber gar nicht auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten Blick deutlich ist, wie die mit der Hauptlinie verbunden sind, sondern die wie eine völlig unabhängige Schilderung ausschaut. Und auch die Vielzahl der Gottheiten. Ich meine, was sich dann später herauskristallisiert hat, ist also auch diese Götterdreiheit von Brahma, Vishnu und Shiva zum Beispiel. Das ist eine sehr bekannte Sache. Also die Dreiheiten sind überhaupt sehr wichtig. Was im Indischen auch sehr wichtig ist, dass immer der weibliche Aspekt eine ganz große Rolle auch spielt dabei. Was ja eben zum Beispiel bei den semitischen Völkern, grüß dich, komm da. Was ja zum Beispiel bei den semitischen Völkern dann kaum eine Rolle spielt oder eher belastete Rolle. Also wenn man denkt, da ist es die Eva, die mit dem Apfel und so weiter, also wo immer die Probleme ausgehen irgendwo. Im Indischen hat jede Gottheit auch ihre weibliche Seite und die ist immer ganz wichtig, ohne dem kommt die Schöpfung also gar nicht in Schwung. Also jeder Gott, Brahma zum Beispiel, hat seine Shakti. Shakti ist also immer die weibliche Seite dazu. Und Vishnu hat seine Shakti und Shiva hat seine Shakti und so weiter. Und eigentlich auch bei Vishwakarman ist das so. Und die weibliche Seite des Vishwakarman ist eigentlich das, was dann als das Schöpfungswort erscheint. Das ist nämlich ganz interessant, da wird also sehr deutlich differenziert, also Vishwakarman als der eigentlich tätige Schöpfer, während Brahma sozusagen im Verborgenen bleibt und unergründlich ist, aber Vishwakarman geht die Schöpfung an, aber er schöpft, indem er das Schöpfungswort erschafft als erstes. Und das ist die weibliche Seite von Vishwakarman, kann man sagen. Und das Wort ist die weibliche Seite des Vishwakarman. Das ist ganz interessant. Und beide zusammen erst bringen dann also die Schöpfung hervor. Erst dadurch ist es möglich. Also während im Semitischen ist es eigentlich, kommt es zusammen, oder auch im Christlichen, weil Christus ist das Weltenwort. Da wird von der Identität beider gesprochen. Und da wird es immer in zwei Hälften aufgefasst, also die ein Wechselspiel in sich haben. Wobei natürlich man auch, wenn man den Christus hernimmt, ja in Wahrheit der Christus auch über die Differenzierung in männlich und weiblich steht. In Wahrheit. Nicht wahr? Weil er ist natürlich in seiner Inkarnation auf Erden in männlicher Gestalt erschienen, aber der Christus als solcher steht jenseits der Geschlechtertrennung, selbstverständlich. Ich meine, wie überhaupt das Geistige ja schon im Grunde das Seelische jenseits der Geschlechtertrennung steht. Und nur durch die männliche oder weibliche Verkörperung nimmt das Seelische vielleicht eine gewisse Färbung in die eine oder andere Richtung an. Aber im Prinzip hat das Seelische beide Aspekte in sich. Also das heißt, die Seele ist sowieso männlich-weiblich. Also da ist immer dieser Zustand bewahrt noch. Na, schauen wir uns mal an, vielleicht den Anfang der Geschichte. Rigveda ist eine unheimlich große Sammlung, die umfasst 10 riesige Liederkreise, Mandalas genannt. Mandala ist im Übrigen ein Wort, das aber im Buddhismus wieder andere Bedeutung hat, weil das sind so Meditationsbilder. Im Indischen sind das Liedersammlungen, also das Rigveda, und der Rigveda ist also so entstanden zwischen 1800 vor Christus bis 1200 vor Christus, sind also die ältesten Texte etwa in der Zeit festgehalten worden. Und ganz berühmt oder einer der bekanntesten Texte, unter den Indern zumindest, bei uns weniger, ist also aus dem 10. Liederkreis das 129. Lied. Das spricht über den Ursprung aller Dinge. Ich lese es einfach einmal vor, die Übersetzung ist natürlich grauslich, sage ich gleich, sie ist sprachlich grauslich, sie ist vom Sinn her, hoffe ich, annähernd richtig, aber man kann ahnen, dass wir werden nämlich Gemeinsamkeiten durchaus erkennen mit dem, was auch hier in der Schöpfungsgeschichte drinnen steht, obwohl es eigentlich nur eine Stufe dahinter geht. Also der Ursprung der Dinge. Weder Nicht-Sein noch Sein war damals. Nicht war der Luftraum noch der Himmel darüber. Was strich hin und her? Wo? In wessen Obhut? Was war das unergründlich tiefe Wasser? Denkt an, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Ist genau das. Weder Tod noch Unsterblichkeit war damals. Nicht gab es ein Anzeichen von Tag und Nacht. Es atmete nach seinem Eigengesetz ohne Windzug, dieses eine. Irgendein anderes als dieses war weiter nicht vorhanden. Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt. All dieses war unkenntliche Flut. Wieder das Wort Flut. Flut ist immer, oder Wasser geht immer aufs Astralische, also in diesen Zusammenhängen zumindest. In anderen kann es auch das Ätherische sein, aber da ist es immer das flutende, strömende Seelische, das gemeint ist. Und da herrscht also noch völlige geistige Finsternis. Das Lebenskräftige, das von der Leere eingeschlossen war, das eine wurde durch die Macht seines heißen Dranges geboren. Das ist im Australischen diese Grundtriebkraft, das was in dem Wort Parashit drinnen, das R drinnen ist. Da ist auch diese heiße Triebkraft, die eigentlich aber noch ganz ungebändigt ist in gewisser Weise. Also die einfach Bewegungskraft ist, noch nicht dieses oder jenes Ziel hat, sondern einfach Kraft ist. Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war. Und zwar das Liebesverlangen ist in dem Fall gemeint, Liebe in dem Sinne sich verschenken. Also nicht jetzt direkt gemeint Liebe als Streben nach irgendwas, sondern einmal Liebe als sich verschenken. Und was des Denkens erster Same war, das ist ganz interessant, weil diese ganz starken Lebenskräfte, von denen vorher die Rede war, die auch mit dem Lebensäther zusammenhängen, aus denen kommen in der Verwandlung gerade die Denkkräfte, am allerstärksten aus dem, auch aus dem Klangäther, aber insbesondere, also das eigentlich Tiefe des Denkens, hängt mit diesem Lebensäther zusammen. Und von den Ätherkräften insgesamt oder vom Ätherleib des Menschen insgesamt, sagt Steiner immer wieder, das ist auch der Liebeleib. Also, weil Liebe ist eben eine, wenn es wirkliche Liebe ist, eine belebende Kraft. Es ist eben nicht nur Astralisches, nur Emotion oder sowas und Gefühl und was Gott, was alles damit verbunden ist, sondern es ist eigentlich lebensspendende Kraft. Das ist also noch was Tieferes in einer gewissen Weise. Also über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen, was des Denkens erster Same war. Im Herzen forschend machten die Weisen durch Nachdenken das Band des Seins im Nichtsein ausfindig. Auch interessant. Nämlich in dem Moment, wo es ins Denken hineingeht, wo es also nicht mehr bloß lebensschaffende Kraft ist, sondern ins Denken hineingeht, beginnt ein Absterbensprozess. Das beginnt auch bei uns. Also wenn wir die Lebenskräfte, die allerstärksten Lebenskräfte, nämlich fürs Denken verwenden, erleidet dieser Teil der Lebenskräfte einen Absterbensprozess. Und erst dadurch entsteht unser bewusster Gedanke oder sowas, und der fassbare Gedanke ist sozusagen in gewisser Weise das erste Sein, das entsteht. Weil von dem kann ich sagen, er ist so oder so. Es ist der Gedanke des Kreises oder der Gedanke des Vierecks oder der Gedanke der Liebe von mir aus, wie auch immer. Aber es ist ein ganz bestimmter Gedanke. Es ist nicht mehr das Denken als solches, sondern er ist zu einem Produkt geworden, also ein Produkt ist herausgestürmt, zu einem Inhalt, genau, der ist herausgefallen. Und damit fängt eigentlich erst das Sein an. Vorher haben sie gesagt, das ist also weder Sein noch Nichtsein. Und das ist auch richtig, weil ich kann auch nicht sagen, es ist sozusagen das absolute Nichts. Ja, es ist nichts in dem Sinn, dass ich kein bestimmtes Sein unterscheiden kann, aber doch ist es höchste Wirkungskraft. Also in dem Sinn ist auch das Wort Nichtsein auch nicht ganz zutreffend. Das ist weder noch in gewisser Weise. Also verwandt mit dem, was dann im Buddhismus Nirvana eben heißt, oder was auch bei uns im Grunde auf das letzte verborgene Göttliche weist, also auf die Vatergöttlichkeit im Grunde, die als solche auch nicht wirklich fassbar ist. Zwar in ihren Werken irgendwo dann sichtbar wird, aber eben nicht selber, sondern eben nur die Werke. Und eigentlich das Sichtbarwerden fängt erst an mit dem Christus im Grunde. Aber die Vatergöttlichkeit als solche, das ist also der unergründliche Hintergrund irgendwo. Und das haben sie also hier auch. Also im Herzen forschend machten die Weisen durch Nachdenken das Band des Seins im Nichtsein ausfindig. Und durch Nachdenken heißt nämlich, genauer müsste man jetzt sagen, sie bringen es dadurch hervor, nämlich. Vorher ist es noch gar nicht da, indem dieses Denken beginnt und ein Produkt, das heißt einen Inhalt schafft, entsteht erst das Sein. Also es ist nicht gemeint damit, dass sie etwas jetzt erkennen, was schon da ist, sondern sie schaffen es eigentlich erst durch dieses Weltendenken, wenn man so will. Also man muss sich das einfach im kosmischen Maßstab vorstellen. Quer hindurch ward ihre Richtschnur gespannt, heißt es jetzt. Das ist also dieser Faden des Denkens, der sich jetzt von den höchsten Sphären bis letztlich zu uns, zur Erde herunterzieht. Das ist damit gemeint. Und gab es denn ein Unten, gab es denn ein Oben? Es waren Besamer, es waren Ausdehnungskräfte da. Unterhalb war der Trieb, oberhalb die Gewährung. Wer weiß es gewiss, wer kann es hier verkünden, woher sie entstanden, woher diese Schöpfung kam? Die Götter kamen erst nachher durch die Schöpfung dieser Welt. Also das heißt, die ganzen Hierarchien und das alles, das was wir als Elohim oder sonst ansprechen, von dem ist noch gar keine Rede da. Sind auch Schöpfung sozusagen, auch wenn sie dann selber weiter an der Schöpfung tätig sind und auch Schöpfer im kleineren Maßstab werden. Also da zielt das wirklich auf die höchste Quelle hinauf. Das ist bei den Indern ganz typisch.
Und da klingt jetzt der Begriff Samen.
Ja.
Sagst du das bitte nochmal? Wie geht das da?
Ja, und zwar, es waren Besamer. Es waren Ausdehnungskräfte da. Also das heißt, dass das Ganze, was von oben als Lebendiges kommt, und das ist schön, weil jetzt haben wir gesprochen von dem Absterbensprozess, wenn das ein Gedanke wird, und der Same ist ja eigentlich fast etwas abgestorben. Also wenn man sich so einen Samen anschaut, das ist fast so etwas Kristallisiertes. Und schlecht ist, wenn es dann wirklich tot wird, dann wäre es aus. Wenn es aber so nah wie möglich am Tod ist und doch noch die Kraft in sich behält, dann erblüht aus dem, was dann sind Ausdehnungskräfte da. Nämlich das gleich das Nächste, was kommt, dann kann aus dem etwas herauswachsen. Also ich bringe es eigentlich fast bis zum Ersterben und versenke es in unserer Erdenwelt und dann blüht da die ganze geistige Kraft heraus aus dem. So sollte unser Denken eigentlich auch sein. Weil wir müssen es, wir schöpfen es aus dem Geistigen, letztlich aus der höchsten Quelle. Wenn es wirklich so ganz reines Denken ist, geht es im Prinzip bis ganz hinauf. Aber wir müssen es herunterbringen, bis es zum Samen fast kristallisiert. Aber er darf uns nicht absterben. Also das ist genau der Punkt, wo wir dann mit dem Ahriman so in Konflikt kommen, weil der möchte dann auch greifen und dann wäre es tot, dann ist es nicht mehr ein toter Kristall. Also genau den Punkt müssen wir vermeiden und der Same ist umso wertvoller, umso kräftiger, je mehr es mir auch gelingt, ihn ganz, 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 ganz haarscharf an den Tod heranzubringen. Also das heißt, der Same, der nur relativ weich und lebendig in sich ist, ist gar nicht der zum größten und schönsten Baum wird nachher, sondern eigentlich der am meisten dem Kristall schon nahe ist, der am meisten in Todesnähe kommt sozusagen. Aus dem kann das Größte herauswachsen. So, unterhalb war der Trieb, oberhalb die Gewährung. Also das deutet auf das hin, dass sich jetzt das eben auch scheidet. Also die Triebsphäre liegt halt mehr unten. Das ist also dieses Astralische, das in Bewegung ist. Und das Geistige oben, dass es zulässt oder nicht zulässt, dass die Gewährung gibt. Es liegt halt an der Übersetzung, man könnte sicher mit anderen Worten auch übersetzen, aber es passt gar nicht so schlecht. Ich finde es echt schön, ja. So, jetzt wird es interessant. Wer weiß es gewiss? Wer kann es hier verkünden, woher sie entstanden, woher diese Schöpfung kam? Die Götter kamen erst nachher durch die Schöpfung dieser Welt. Wer weiß es dann, woraus sie sich entwickelt hat? Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat ob er sie gemacht hat oder nicht, der Aufseher dieser Welt im höchsten Himmel ist, der allein weiß es. Es sei denn, dass auch er es nicht weiß. Damit, aber das ist wichtig. Das ist wichtig, weil auch da oben in der höchsten Quelle herrscht nicht ein Zustand des Wissens und auch nicht ein Zustand des Nichtwissens. Es ist jenseits davon. Also da kann man einmal sagen, da oben Gott weiß alles sozusagen, oder genauso kann ich nicht sagen, Gott weiß nichts. Es liegt dazwischen irgendwo. Es ist jenseits dieser begrifflichen Spaltung, das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was also den Indern unheimlich bewusst war. Also die haben sie mit sowas sehr leicht getan, während sie zum Beispiel die Griechen damit unheimlich schwer getan haben. Weil die Griechen sind schon sehr halt ins wirklich Verstandesmäßige gegangen, in die Logik dann letztlich hinein, und die Logik braucht ja oder nein. Entweder die Aussage ist richtig oder die Aussage ist falsch. Und dazwischen Jein gibt es eigentlich in der Logik nicht, zumindest in der klassischen Logik, wie es bei den Griechen dann herausgekommen ist. Heute ja sehr wohl, also heute haben wir die verschiedensten... Ja, genau, das ist, in der Praxis ist das ist die, bei den Politikern überhaupt. Die haben das, glaube ich, immer schon gekonnt, wahrscheinlich auch bei den Griechen. Also das ist ein relativ alter Hymnus, der auf den Ursprung zurückgeht. Da ist also nicht vom Vishwakarman die Rede. Aber das ist sozusagen die Quelle, aus dem auch Vishwakarman herauskommt letztlich. Weil das ist letztlich die Quelle, die dann später auch mit Brahma bezeichnet wurde. Also das ist jenseits des Fassbaren irgendwo. Und jetzt lese ich euch noch vor, Vishwakarman, auch aus dem 10. Liederkreis, interessanterweise Nummer 81, also ist weit davor. Die sind nämlich weder chronologisch noch inhaltlich geordnet, also zumindest entzieht sich das irgendeiner nachvollziehbaren Ordnung. Es ist eine Sammlung, aber man kann nicht sagen, das eine, aus dem geht das nächste hervor und so weiter, das ist ziemlich bunt gewürfelt. Aber es ist eigentlich, was auffällig ist, es ist eigentlich jeder Hymnus in sich irgendwie abgeschlossen, so wie der eigentlich auch irgendwo, den wir gerade gelesen haben, so irgendwie in sich abgerundet ist. Ich meine, er gibt halt sicher nicht alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt, aber es führt eigentlich immer wieder zu einem Schluss, der den Anfang irgendwo aufnimmt oder widerspiegelt. Weil am Anfang ist nämlich, und das ist das Interessante, im Anfang wird gesagt, es war weder Sein noch Nichtsein, und zum Schluss kommt raus, er weiß es oder er weiß es auch nicht, Wissen oder Nichtwissen. Und das ist was Hochinteressantes, weil wenn man das zusammennimmt, schaut sich einmal das Wort Bewusstsein an. Bewusst hat was mit Wissen zu tun, ich weiß über etwas. Und dann steckt aber auch das Wort Sein drinnen. Und Bewusstsein in diesem Sinne, wenn ich das alles zusammennehme, das Wissen und das Sein, das miteinander verbinde und es zugleich aber auch noch zulasse, dass es völliges Unbewusstsein sein kann, umspannt es das Ganze. Das ist der Ursprung irgendwo. Ich werde vielleicht noch darauf eingehen, weil bei uns hat sich das jetzt ziemlich getrennt. Also heute im Zeitalter des Materialismus haben wir da das Sein, das schauen wir als wirklich an, und was das Bewusste ist, mit dem haben wir zum Beispiel wissenschaftlich die größten Schwierigkeiten, das irgendwie zu erklären. Im Grunde ist es das fünfte Rad am Wagen. Man kann natürlich, also die ganze Nervenreaktionen, das kann man alles studieren und kann studieren, aha, wenn da ein Nerv ausfällt, dann schwindet dort auch das Bewusstsein, aber deswegen erklärt das ja nicht das Bewusstsein. Ich stoche immer im Sein herum im Grunde. Und Das Bewusstsein ist zwar da, wir leben im Bewusstseinszeitalter, wir sind sicher in dem Zeitalter, wo die Menschen so bewusst sind wie noch nie zuvor. Zwar sehr fokussiert auf was Enges, eben ganz auf dieses Sein, aber in dem Punkt sind wir viel wacher als früher. Aber wenn früher das Bewusstsein viel, viel weiter war, aber es war nicht so hell, nicht so konturiert, wie wir es heute haben. Heute haben wir ganz stark konturiertes Bewusstsein und ganz klar die Unterscheidung ich und dem stehe ich gegenüber und das betrachte ich. Und das hängt damit aber zusammen, dass also mit dem draußen, das völlig zum toten Sein im Grunde abgestorben ist, wird drinnen das Bewusstseinslicht immer heller, nur ich kann es nicht mehr fassen, was ist es eigentlich? Ich weiß zwar, es ist da, weil ich erlebe das draußen, aber ich erlebe das Bewusstsein nur mehr das draußen und was es selber ist, was da dahinter steckt, das kriege ich nicht mehr mit. Das fängt ja selbst mit unserem eigenen Ich an. Was ist das? Jeder sagt Ich zu sich und weiß es, aber hat er die Realität seines eigenen Ich da drinnen irgendwas ahnt er, aber im Grunde ist das alles sehr, sehr luftig in Wahrheit. Steiner sagt das ja so oft, da gab es doch den, nicht bei den Indern, aber bei uns dann in der neuzeitigen Philosophen, Descartes. Der hat den berühmten Satz gesprochen, ich denke, also bin ich. Also weil das Wichtige daran ist ja, durch das klare Denkerlebnis spüren wir uns selber am allermeisten. Also da wacht das Ich eigentlich auf. Nur, was wir dann dabei als Ich erleben, ist eigentlich ein reines Spiegelbild, ist ein reines Nichts im Grunde. Und das heißt, das ist, darum sagt Steiner dann immer, eigentlich hätte er sagen müssen, ich denke, also bin ich nicht. Das wäre eigentlich die Wirklichkeit gewesen. Da haben wir schon wieder dieses Sein und Nichtsein irgendwo. Also das wahre Sein und das Spiegelbild davon, das eigentlich nicht ist. Das kann, wer denkt nur an einen normalen Spiegel? Wenn ich das Bild haschen will, das, wo ist das? Das ist eigentlich nirgends. Also man kann nicht durch den Spiegel durchstochern und sagen, ist dahinter irgendwo, das ist nichts. Die Realität ist davor. Das Bild ist eigentlich nichts im Grunde. Und war aber ein wichtiger Weg, dorthin zu kommen, diese Trennung aus dem eigentlich einheitlichen Bewusstsein, das beide Aspekte umfasst und das sogar noch das Unbewusstsein mit umfasst. Das heißt, auch also die Verneinung des Ganzen mit umfasst, das ist der Ursprung. Und von dem hat sich jetzt völlig getrennt in ein Sein, das sich so ganz fest bewerkbar macht und das eben kein Wissen von sich selbst hat, das daher völlig, völlig tot ist oder wo das Wissen von sich selbst drinnen, sagen wir mal, sehr, 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 sehr dünn ist. Ganz weg ist es nämlich auch nicht. Es ist in Wahrheit, hat es ein unheimlich weites Bewusstsein, haben wir, glaube ich, schon irgendwann einmal gesprochen, es ist nämlich so das alte Saturnbewusstsein. Das ist, umfasst den ganzen Kosmos im Grunde, aber es ist so dumpf, dass es noch dumpfer ist als unser Tiefschlaf. Also das heißt, es ist ein Bewusstsein, von dem man nichts wissen, das ist eine Paradoxie fast, das sozusagen. Aber trotzdem ist es ein Mitleben mit dem ganzen Kosmos. Das ist das, wo die Physik auch heute drauf gekommen ist, dass ich nichts vom Gesamtuniversum im Grunde wirklich vollständig abtrennen kann, sondern dass jeder Punkt im Kosmos gleichzeitig unmittelbar den ganzen Kosmos spürt, kann ich nicht sagen, weil Gefühle wird der Punkt sicher nicht haben, aber er gestaltet sich danach, er reagiert darauf. Es hat einen Einfluss, alles, was sich tut. Und das ist eben auch, das ist die dumpferste Form des Bewusstseins. Also einfach den ganzen Kosmos so dumpf mitzuerleben, dass ich aber doch danach agiere in gewisser Weise. Also das tun zum Beispiel diese Dinge, die man halt Elementarteilchen oder so nennt, die richten sich danach. Wobei Teilchen eben sowieso ein sehr relativer Begriff ist, weil da schweben wir auch schon wieder zwischen Sein und Nichtsein irgendwo. Das ist, weil das ist weder irgend so ein fassbares Sein, noch ist es Nichtsein. Also, und das ist nämlich das Interessante, weil wir dort auch kommen in das Spiegelbild dieses Oberen irgendwo. Das ist alles ein Spiegelbild dessen. Also gerade wenn wir auch in die unterste Ebene kommen, das ist ein Spiegelbild dieses oberen absoluten Seins oder zugleich absoluten Nichtseins. Und das bildet sich in dem ab, was das Innerste auch des Stofflichen ist, im Grunde. Also das heißt, im Kern, das ist, man könnte sagen, das ist das, was noch hinter dieser alten Saturnwelt dahinter steckt, als der Ausgangspunkt. Also das ist sozusagen der eine Punkt, der jenseits des Anfangs vom alten Saturn sogar noch liegt. Also das ist der Ausgangspunkt. Das ist das, was, wenn man in den Kosmos hinausgeht, jenseits der Fixsternsphäre liegt, was jenseits des sogenannten Kristallhimmels liegt, was der Dante dann beschreibt, zum Beispiel das Empyreum. Das ist außerhalb von Raum und Zeit im Grunde unbeschreibbar, jenseits von allem. Das entspricht also diesem Anfang, von dem wir gelesen haben. Und das hat aber seine Spiegelung im Erdmittelpunkt. Das ist genau der Punkt, nur der Punkt. Nicht der neunte Höllenkreis, das ist noch zu groß, aber der Mittelpunkt selber, das ist dort, wo der Teufel, der Satan, seinen Nabel hat. Das ist genau der Punkt. Dort ist sozusagen das absolute Nichts, das aber eigentlich, wenn man durchgeht, den Durchgang eröffnet, wieder zum absoluten Sein, wenn man will. Also das, dort berührt sich das in einer gewissen Weise. Also sogar. Aber schauen wir uns einmal den Vishvakarman an, den Alltäter. Das ist die wörtliche Übersetzung, also der Alltäter oder der Alltätige. Der alle Schöpfung dargebracht, der Seher, der Priester, ließ sich nieder, unser Vater. Mit Segenswünschen zog er in die jüngsten Geschöpfe ein, Vergangenes verbarg er. Das ist ein leiser Hinweis darauf, dass es vor der Erdenschöpfung schon weiteres gab, das aber jetzt verhüllt ist, das wir jetzt nicht mehr schauen. Also er zog in die jüngsten Geschöpfe ein, eben jetzt in die Erdgeschöpfe. Doch wo ließ er sich nieder? Welchen Ursprung verbarg er? Welches war der erste Anfang, aus dem die Erde er Alltat erzeugte? Den Himmel er all Auge ganz enthüllte. Das ist auch wieder wichtig, weil es ist einerseits die tätige Seite und andererseits die beschauliche Seite, die Betrachtungsseite. Das ist wieder der Punkt zwischen Tun, das zum Sein führt, und andererseits das Sehen, das zum Denken, zum Wissen führt. Diese zwei Punkte sind beide da drinnen. Das Auge aller, er und aller Mund, er und aller Wesen Arm und Fuß, so facht er die Glut mit beiden Armen an, mit Flügeln treibt Erd und Himmel Gott hervor, der eine. Was war das Holz? Was war der Baum, woraus sie den Himmel und die Erdenwelt erbauten? Ihr Denker, forscht mit Denken nach, was war es, worauf er stand, als er die Wesen austrug? Also jetzt die große Rätselfrage, wo steht er herum? Die Ältesten, die Jüngsten deiner Welten, die Mitte, auch vermittelst du uns Alltat. Bring dich den Freunden bei, bring dich beim Opfer leibhaftig selber dar, dich selbst verwandelnd. Die fünfte Strophe jetzt, wo wir sind. Gestärkt dann durch dein eigen Opfer, Alltat, verwandle opfernd Erdenwelt und Himmel. Und wenn auch alle anderen rings verwirrt sind, so soll uns hier ein Opferherr beschenken, den Herr der Rede, Alltat, der Gedanken in uns erweckt, den rufen wir zum Wettstreit. Erfreue dich am Liederruf, Allhelfer, der Liederursprung, steh uns bei, Allwohltat. Das alles umfasst also den Vishwakarman. Und also was wesentlich ist, ist, dass er einerseits also vom Urbeginn, vom Ursprung irgendwo einmal die Schöpfung heraus entstehen lässt und dass das Ganze dann umschlägt also in eine totale Opfertat, wo er sich dieser Welt als Opfer darbringt, immer mehr.
Das ist eine ganz merkwürdige Gebärde.
Ja, ja.
Einerseits kommt sie von so.
Genau.
Aber in der Verdichtung stülpt sie sich gewissermaßen aus dem Mittelpunkt heraus.
Genau. Es ist auch nicht zufällig mit sie genau 7 Strophen und in der Mitte kommt auch dann irgendwo so ein Umschwung. Das ist sicher ganz bewusst, also das, die das geschrieben haben, wussten das. Also das heißt eben, mit der 4. Stufe kommt der Umschwung mit der Mitte. Also 4. Stufe hieße zum Beispiel jetzt unsere Erdentwicklung. Das kann man im großen, im kleinen Maßstab nehmen. Das ist drinnen. Und da, ab da wird das, also das immer mehr im Opfertat, auch des Christus. Wenn man also jetzt den Vishwakarman im Grunde mit dem Christus gleichsetzen kann. Oder es ist eben die Art, wie die Inder, die Urinder ihn wahrgenommen haben, sagen wir so. Sie haben sicher noch nicht alle Aspekte davon erfasst, aber sie haben vor allem erfasst, also seine große kosmische Aufgabe, die wird darin deutlich. Und auch die Rede ist drinnen, der Herr der Rede, also der Vishwakarman ist sehr wohl also auch der Herr der Rede, das ist ganz wichtig. Also, weil Vishwakarman eben auch der ja ist, das haben wir schon besprochen, der das Weltenwort, das schöpferische Weltenwort erschafft, ausspricht und das erscheint dann in weiblicher Gestalt, also in weiblicher Gestalt der Göttin Saraswati. Das ist die weibliche Seite davon. Ist aber zugleich eigentlich die Gattin des Brahma. Also es ist zugleich auch die weibliche Seite des Brahma. Das ist auch interessant. Also
Die wirken alle ineinander.
Ja, und für die Inder war das überhaupt kein Problem, sich das vorzustellen. Das ist eigentlich eben erst bei den Griechen so schwierig geworden. Die wollten das dann immer sehr gern separiert haben. Mhm. Also entweder ist es so oder so und ich muss das auseinander glauben können. Und da fängt eben die Logik an. Im Grund wirkt es noch unheimlich stark nach, also im Alltagsdenken überhaupt und auch im normalen wissenschaftlichen Denken.
Das
in den meisten Bereichen. Ja. Mhm. Ja. Und das Interessante ist also natürlich, was auch drinnen ist, je mehr er in diese Opferrolle geht, hineingeht, was ja eigentlich auch für den Christus gilt, desto weniger wirkt er durch seine göttliche Machtstellung, sondern er geht eigentlich immer mehr im Grunde in eine Ohnmachtshaltung. Und so wie Steiner ja schildert, bezüglich dieser Plastik da des Menschheitsrepräsentanten, wo doch da der Luzifer auf der einen Seite ist mit den geknickten Flügeln und abstürzt, und unten ist der Ariemann, der sich selber fesselt eigentlich, und eben selber fesselt. Es ist nicht der Christus, der ihn fesselt, und es ist nicht der Christus, der ihm die Flügel bricht, sondern der Luzifer tut es eigentlich selber. Nur indem er ihn sieht, sozusagen, indem er ihn wahrnimmt. Und in diesem Sinne würde der Christus nicht und könnte es in dem auch Sinn gar nicht ihm die Flügel brechen. Diese Macht übt er gar nicht aus, auf die hat er verzichtet. Und in der Hoffnung eben, und das passiert aber dem auch, dass die Wesen selber es tun, das was notwendig ist, was sich ins Ganze fügt.
Und das Mittel, wodurch die das das tun können,
ja,
oder wo es ihnen ermöglicht wird, ist eigentlich das Licht, was von dem Christus ausgeht.
Ja, genau, genau.
Und das Licht hat ja zu tun mit dem, mit der Fähigkeit, etwas wahrnehmen zu können.
Ja.
Der Sehstrahl unseres Auges ist eigentlich ein Licht.
Ja, richtig, richtig. Ja, ja, absolut. Und sehen können wir eigentlich nur dadurch, dass dieser Lichtstrahl des Sehens dem äußeren Lichtstrahl entgegenkommt. Also die gehören eigentlich zusammen. Und das ist ja das, was man typisch sieht. Also wenn Menschen so eine hysterische Erblindung haben, gibt es ja so Hysterieformen, wo Menschen blind werden. Also aus irgendeinem seelischen Schock heraus, habe ich eh schon öfter erwähnt. Dann wird eben dieser seelische Lichtstrahl nicht ausgesendet. Er verweigert es, ihn auszusenden, behält ihn in sich und dann kann nur so viel Licht von außen kommen und die Augen können noch so gesund sein. Es nützt nichts, er sieht nichts. Er nimmt es nicht wahr. Er nimmt es nicht wahr, weil er es eigentlich nicht wahrnehmen will. Weil da gehört ein Wille dazu, den Sehstrahl auszusenden. Wobei das natürlich bildlich gemeint ist, das ist nichts, was man physikalisch messen könnte. Aber genau das ist es. Also, und indem die Wesen eben diese Christus, also eben Luzifer, Ahriman und so weiter, diese Christuswesenheit wahrnehmen, in dem Moment reagieren sie selber darauf. Und sie tun dann dieses oder jenes, eben in dem Fall, dass sich der Luzifer die Flügel knickt und so weiter. Das Weltenwort ist vielleicht, es ist auch interessant, also Vak wird das genannt im Sanskrit. Wenn man es nur vom Klang her anhört, weil wir ja immer so viel auf den Klang gehen, da steckt was sehr Interessantes drinnen. Weil in dem W am Anfang, es wird meistens mit V geschrieben, aber wird als W gesprochen, Wack, W ist eigentlich ein sehr starker Willenslaut. Im A geht das seelische im Staunen ganz auf, das ist also eigentlich der Inbegriff des ganz offenen Seelischen. Und das K zum Schluss oder C, meistens wird es mit C geschrieben, aber als K gesprochen, geht es dann ganz ins Konturierte, das heißt einerseits ins Physische hinein, aber andererseits auch ganz ins Begriffliche hinein. Das heißt, ich habe im Grunde auch Denken, Fühlen, Wollen da drinnen stecken. Weil in der Mitte, in dem A, ist am stärksten das Fühlen drinnen, wie die Vokale überhaupt mehr mit der Gefühlsebene zu tun haben. Und das A in diesem ganz Öffnen überhaupt, das ist eigentlich, atmet sich hinaus in die Weltseele, könnte man sagen, und fühlt mit ihr mit. Während die anderen Vokale schon mehr sich in sich verschließen. Also wenn E, überhaupt wenn ich es ganz, ganz stark mache, E, no, das ist eher nicht sympathisch, da bin ich nicht gerade weltoffen, da bin ich noch eher ziemlich dichten Gartenzaun, also Grenzzaun oder was immer. Das ist so die E-Haltung irgendwo. Die A-Haltung ist also ganz auf, eine Riesenebene, Riesenweite, alles offen, seelisch. Also da stecken auch die Kräfte von Denken, Fühlen, Wollen drinnen. Das heißt, indem das Weltenwort ausgesprochen wird, und jetzt muss man sich das Ganze nur im kosmischen Maßstab denken, wird auch so etwas wie ein Weltendenken, wie ein Weltenfühlen und ein Weltenwollen erzeugt. Oder es gliedert sich das Ganze in diese drei Bereiche. Das ist ganz wesentlich, weil immer dort, was aus dem Verborgenen jetzt herausgeht und Schöpfung wird, ist auch immer diese Dreigliederung dann da, als nächstes, als nächste Stufe kommt also diese Dreigliederung heraus. Und das steckt in dem einen Wort in Wahrheit schon drinnen irgendwo. Man muss nur finden. Ich meine nicht, dass das jetzt irgendwer bewusst so konstruiert hätte, aber man erlebt es einfach aus dem Klang und aus dem kommt es und sie haben es nicht nur aus dem Klang so banal erlebt wie wir, sondern sie haben einfach Bilder auch ganz stark gesehen. Also das war zweifellos beim Indischen, namentlich bei der vedischen Sprache, die noch dieses Musikalische zusätzlich hatte, was beim späteren Sanskrit dann schon mehr wegfällt, einfach weil die Leute ja nicht mehr beherrscht haben, das mit Hochton, Tiefton, mittlere Lage und so weiter. Obwohl Sanskrit-Texte auch heute noch gesungen werden, aber es ist nicht mehr so, melodiös sicher nicht mehr so wie im alten Vedischen. Aber mit diesem Singen, also das heißt halb sprechen, halb singen, wo so eine halb wache, halb träumende Bewusstseinsstufe da ist, da erlebe ich die Bilder, da erlebe ich die Imaginationen. Also, aber gerade auf der Ebene, das ist auch die Gefühlsebene irgendwo, also was uns bei Tag als Gefühl erscheint, ist eigentlich, wenn ich es in der Nacht erlebe, ist es die Traumwelt. Aber wir haben sie halt bei Tag auch. Aber da entsteht eine unheimlich reiche Bilderwelt und das hatten die Inder, also in einer unglaublichen Fülle. Wenn man nimmt, was die an Literatur hervorgebracht haben, das ist unglaublich. Da können wir einpacken mit unseren ganzen Bibliotheken. Und eben auch bezüglich der ganzen Schöpfungsgeschichten. Also dann ist das Hebräische zum Beispiel, die Bibel am Anfang, die kurze Schöpfungsgeschichte, das ist da haben die solche Bände davon im Grunde und das ist nicht die Spitze des Eisberges. Naja, lassen wir es einmal bei den Indern gut sein. Schauen wir uns an, was bei den in der nächsten Kulturepoche war. Also urindische Zeit, da kommen wir so ins 7. Jahrtausend vor Christus. Dort ist sie eigentlich und geht so bis ins 5. vorchristliche Jahrtausend, dann ändert sich etwas. Viel äußere historische Funde gibt es nicht, also es ist im Grunde nur völlige Steinzeitkultur. Das Einzige, was man teilweise findet, sind bearbeitete Höhlen irgendwo oder teilweise künstliche Höhlen sogar. Also das findet man teilweise schon aus der Zeit. Künstliche, ja, es ist noch ganz dieses, die in der urindischen Zeit ein ganzes auch sich eins fühlen wollen mit der Erde. Es ist so wie, naja, als wollte man aus der Erde geboren werden oder eben noch nicht geboren werden. Eigentlich fühlt man sich also im Schoß der Erde, in der Höhle, wohler als so draußen im freien Feld, weil da drinnen kann ich noch träumen von der göttlichen Welt. Da draußen, das stört mich eigentlich im Grunde. Und wo keine wirkliche Höhle da war, hat man im Grunde künstliche Höhlen gebaut. Das heißt, die Erde ausgehöhlt, alles zugeschüttet, wieder nur einen kleinen Einstieg von oben. Und da unten wohnt man im Grunde und geht nur raus, wenn es sein muss. Aber das eigentliche, wichtigste Leben spielt sich da drinnen, im Schoß der Erde ab. Also sozusagen im großen Uterus der Erde, wenn man so will. Da man will noch nicht geboren sein einfach. Also das heißt, man hat in gewisser Weise dann noch einen Bewusstseinszustand, das in gewisser Weise das Kind vor der Geburt hat. In dem leben sie noch oder nach dem sehnen sie sich noch. Und dort wollen sie eigentlich ja immer noch irgendwo zurück. Also was dann ein religiöses Streben wird, ist eigentlich immer die Rückverbindung dorthin. Das heißt, wie komme ich dort wieder hin, im Grunde?
Nennen Sie das dann Nirvana?
Ja, wird wohl so sein, ja.
Ich frage.
Ja, muss ich mal überlegen, ja. Ja, schon, irgendwie schon, ja. Ja, ich meine, sie haben überhaupt natürlich auch ein Bewusstsein, also mit dieser Erdenmutter, wenn man das nimmt, sie hatten natürlich sehr wohl das Bewusstsein auch für die früheren planetarischen Entwicklungszustände. Und sie spürten also, dass alle diese Kräfte da drinnen sind in der Erde. Mhm. Und dass das sozusagen der Boden ist, auf dem ihr Ich gedeihen kann, wo sie aber, wobei sie vom Ich noch sehr wenig sprechen natürlich, weil das Bewusstsein dafür noch ganz schwach ist, aber bei den Rishi ist zum Beispiel im Moment der Erleuchtung, wenn sie beisammen sind. Also die Rishis sind die heiligen Lehrer da im Urindien. Also es werden in der Regel sieben Rishis genannt, wobei es in den Überlieferungen dann manchmal auch andere Zahlen gibt. Aber die Haupt-Rishis jedenfalls waren sieben. Im Übrigen also waren das Führer der verschiedenen Orakel in der Atlantis, die wiedergeboren waren. Die an sich äußere Bildung praktisch nicht hatten, also es waren keine Gelehrten, da darf man sich nicht denken, dass das irgendwie äußere Gelehrte waren, sondern was sie hatten, wenn sie gemeinsam beisammen waren, die sieben. Also einer allein konnte im Grunde gar nichts machen, aber wenn sie alle sieben beisammen waren, sich in die Meditation versenkt haben, dann konnte also das Bewusstsein eben aufleuchten, zum Beispiel für den Vishwakarman, was der tut, was der bringt, aber dann konnte er auch aufleuchten, welche Entwicklung der Erde vorangegangen ist und wie das mütterliche Element ist, das die Erde repräsentiert. Das ist eigentlich die Frucht der Vergangenheit. Und das wird befruchtet jetzt von oben durch den Vishwakarman in gewisser Weise. Aber da kommt schon etwas aus der Vergangenheit mit. Und das beide haben sie gespürt. Also wir sind dadurch als Menschen hier, weil einerseits also dieses Mütterliche aus der Vergangenheit da ist, aber andererseits dieses schaffende Prinzip, das durch den Vishwakarman hereinkommt. Das haben sie sehr stark gespürt. Und wenn wir aber jetzt weitergehen nach Persien, also in die urpersische Zeit, beginnt also so im 5. Jahrtausend vor Christus ungefähr, ganz grob genommen, wo also der Ur-Zarathustra, der Geisteslehrer war, wie das Rudolf Steiner schildert, wo die Menschen sehr deutlich jetzt aus der Höhle herausgetreten sind und sich stellen dieser äußeren Welt. Und wo sie aber deutlich spüren diese Polarität zwischen Licht und Finsternis, also geistiges Licht und geistige Finsternis. In diese Polarität sind sie hineingestellt. Also die Geschichte geht ja so, wenn man also die Schöpfungsgeschichte sich anschaut, in Persien, am Anfang war die unerschaffene Zeit. Die unerschaffene, man kann sogar sagen, zeitlose Zeit. Weil als Zeit erscheint es uns erst so hier. Aber aus dieser zeitlosen, unerschaffenen Zeit, Zeruane Akarene oder Zaruana Akarana, heraus ist durch das Weltenwort Honova geboren worden ein Zwillingspaar. Ein Zwillingspaar jetzt. Der lichte Ahura Mazda und der finstere Angra Mainyo, also der Herr Ahriman, wenn man so will. Und die Mythologie erzählt also dann, dass der Angra Mainyo, der war immer schon das Gescheiterl, der hat also sich gedacht, der Erstgeborene hat einen Vorteil. Und so hat er seine Erstgeburt erzwungen, weil sie waren Zwillinge, aber wer wird zuerst geboren? Also er hat seine Erstgeburt erzwungen, worauf er aber dann von Zaruana Akarana oder Zurvan, wie man dann auch später genannt hat, verstoßen wurde oder nicht angenommen wurde. Also das heißt, es wurde nicht gut geheißen. Es erinnert so ein bisschen an die Geschichte mit Kain und Abel. Und hat da geistig einen ähnlichen Hintergrund. Also es ist halt ein bisschen anders geschildert, die Sache, aber das hängt beides mit den gleichen geistigen Dingen zusammen. Und aus dem Wechselspiel jetzt, da steht der Mensch mittendrin als drittes im Grunde dann, zwischen diesen beiden, also zwischen Ahura Mazda und dem finsteren Angra Mainyo. Und hat eine entscheidende Rolle da jetzt schon einmal als Zünglein an der Waage irgendwo. Also je nachdem, wo sich der Mensch hinwendet, eigentlich im Grunde über den Sieg entscheiden wird jetzt schon sehr stark, wo sich die Menschen hinwenden. von sowas ist bei den Indern keine Rede. Obwohl sie dann auch schon finstere Geister kennen und sie sprechen sehr wohl von den Suras und von den Asuras. Also die Suras sind die Sonnengeister oder die Lichtgeister, die Asuras. A ist im Sanskrit immer die Verneinung, das sind die Finsternisgeister. Also da ist schon so eine gewisse Polarität da, aber das machen die untereinander aus. Ich meine, natürlich benutzen sie den Menschen auch auf der einen und auf der anderen Seite, aber im Grunde entscheiden die Schlachten diese Wesen unter sich. Im Persischen wird es also schon anders. Da spielt der Mensch schon eine wesentliche Rolle, wohin er sich schlägt. Und das wird mitentscheidend darüber, wie das Ganze ausgeht. Also es ist noch nicht so eine eigentliche moralische Ordnung, da wie man es dann später beim Hebräischen hat, aber immerhin, also der Mensch ist schon aufgerufen, aktiv Stellung zu beziehen. Und er ist nicht nur einer, der halt von den Göttern oder von den Widersachern geschnappt wird und halt zwangsweise mittut, sondern er hat bereits so etwas wie eine Entscheidungsfreiheit. Das ist ein riesiger Schritt. Auf das hat man im Urindischen noch überhaupt nicht geschaut. Da entscheiden alles die Götter. Und im Urpersischen ist es das erste Mal, also der Anflug davon, dass der Mensch also den freien Willen hat und sich selbst entscheiden muss. Das fängt also dort an. Und interessant ist übrigens das Schöpfungswort Honova. Das kommt nämlich aus einer Ursilbe, aus einer indogermanischen Ursilbe, die heißt Hom. Und Hom liegt zum Beispiel zugrunde dem Wort Homo, Mensch. Also was im Lateinischen dann, oder Humus. Es ist auch die fruchtbare Ackererde. Es ist also der Erdenstoff, wenn man so will, aber zugleich auch der Mensch, weil die ganze Erde eigentlich Mensch ist, die ganze Erdenschöpfung eigentlich Mensch ist. Das liegt also in diesem Wort drinnen.
Sag mir mal bitte,
ja.
Was bedeutet oder was bezeichnet Honova?
Honova ist das Schöpfungswort. Das ist also, was die Inder im Vak nennen, heißt im Persischen Honova. Und eben abgeleitet von dieser Ursilbe Hom.
Ja.
Und bedeutet auch, und das ist jetzt ganz interessant, wenn man es mit der Schöpfungsgeschichte der Bibel wieder vergleicht, erinnert euch an den Anfang. Also das heißt, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Ve haaretz hayeta tohu vabohu. Ve hayeta tohu vabohu. Ja, also es, und die Erde war wüst und leer, wie es so schön heißt. Und dann ve choshek al pene tehom. 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 Tehom ist in dem Fall die Tiefe oder die Wasser, über denen der Geist der Elohim schwebt. Dann auch nicht, weil, also das kommt dann in der nächsten Zeile, dass der Geist da überschwebt, aber Vekoshek Alpene Tehom. Tehom ist die Tiefe. Die Tiefe, die da unten ist. Das ist also die Erdentiefe und die dann in der nächsten Zeile, Veruach Elohim Erachefet Alpene Hamayim, als Hamayim als Wasser bezeichnet wird. Hamayim ist Wasser. Aber das ist wieder astralisches Wasser sozusagen, also flutendes Seelisches. Also dieses Hom oder Tehom ist jenes Astralische, aus dem der Mensch geformt wird zunächst einmal. So könnte man das sagen. In das aber eben einschlägt als gestaltende Kraft dieses Weltenwort. Das ist bei dem Tehom sogar noch stärker, weil da ist das T davor. Und das T ist eigentlich so der geistige Einschlag. Da schlagt es ein. Und ist ja interessant, dass dann im Persischen sehr interessante Dinge schon kommen. Es kommt also dann bereits vor die Geschichte mit dem Endgericht, also das jüngste Gericht oder sowas, das findet man bereits also im Urpersischen, wobei es sicher ganz deutlich ausgearbeitet ist, erst in späterer Zeit, weil die Überlieferungen natürlich auch erst sehr viel, viel später entstanden sind. Also auch so, ich schätze mal so angefangen, 1200 oder was vor Christus, also wo halt überall langsam begonnen hat, sich die Schrift zu entwickeln. Und also vorher war es eine mündliche Überlieferung und natürlich ändert sich das dann. Man merkt also den schriftlichen Überlieferungen überall dann schon an, dass sie durch ihre Zeit mitgeprägt sind. Dass es also nicht mehr unverfälscht das Alte ist, sondern dass die Vorstellungen der Zeit drinnen sind. Das geht auch gar nicht anders, weil wie soll ich dann zu den Menschen meiner Zeit sprechen, selbst wenn es nur ein eingeweihter Kreis ist, aber sie wachsen aus ihrer Kultur, aus ihrer Umgebung heraus. Und, aber es ist also, dieses Endgericht ist drinnen und es deutet sich an bereits, also erstmals auch der Gedanke der Auferstehung des Leibes. Das ist auch jetzt schon eine ganz wesentliche Frage. Ein Urinder hat das überhaupt nicht interessiert. Also der Thema der Klick. Leise stehen. Das hätte ein Urinder überhaupt noch nicht interessiert. Der war also froh, in dieser Traumwelt zu bleiben, in der er eben von der geistigen Welt träumt und diese Bilder erlebt. Das genügt ihm. In der urpersischen Zeit ist das eben überhaupt nicht der Fall, sondern da ist, ich ringe der Erde etwas ab. Das heißt, ich gehe in das äußere Bewusstsein hinein. Ich will wach werden. Also Licht und Finsternis heißt ja auch wach werden. Wenn ich nur im Licht bin, bin ich unbewusst für das Licht. Ich kann das Licht eigentlich erst sehen, wenn ich ihm Finsternis entgegenhalten kann, sonst ist es nicht da. Das ist nämlich interessant, wenn ich nur Licht habe, sehe ich nichts, und wenn ich nur Finsternis habe, sehe ich auch nichts. Eigentlich erst dort, wo der Kontrast da ist. Ja. Dort erscheint etwas. Ansonsten verliert es sich. Und das haben also die Urperser sehr stark gesucht. Und im Übrigen haben sie auch bis zu einem gewissen Grad die Außenwelt so erlebt, schwarz-weiß.
Nicht farbig.
Nicht farbig, praktisch noch nicht farbig.
Und wenn gesagt wird, Ahura Mazda ist die große Sonnenaufgabe.
Ja. Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, sie haben gespürt, also das, was geistig an der Erde arbeitet, kommt von der Sonne.
Ja.
Und diese Kraft, da ist höchste schöpferische Kraft dahinter. Dadurch spricht eigentlich dieses Weltenwort durch diese Sonnenkraft durch. Das heißt, im kleinen Maßstab heißt das, dass durch dieses Sonnenlicht eben eigentlich auch der Lebensäther mitkommt, weil der Lebensäther ist zugleich der Wortäther. Das ist sozusagen die unterste Ebene, aber für uns auf Erden einmal eine sehr wichtige Ebene, die hier das ganze Leben gestaltet. Und von dem haben sie gespürt, das kommt von der Sonne, von nirgends anderen. Und so ist es ja auch, weil eigentlich auch naturwissenschaftlich gesehen ist es in Wahrheit so, die ganze Pflanzenwelt lebt vom Sonnenlicht. Und nur dadurch werden die ganzen Pflanzen am Leben erhalten, von nichts anderem. Und das ist sogar nämlich paradoxerweise selbst der Fall, wenn ich es mir irgendwie mit einem künstlichen Licht mache. Dann ist es halt ein sehr, sehr, sehr verschobenes Sonnenlicht. Aber weiß ich nicht, wenn ich angenommen Wasserkraft verwende, um Elektrizität zu erzeugen. Wo kommt denn die Wasserkraft her? Dadurch das Wasser, wo herunterfließt. Wie kommt das Wasser hinauf, indem es verdunstet und irgendwann herunterregnet und oben in den Berg halt einen See oder was bildet und dann durch eine Quelle herunterwindt? was lässt das Wasser verdunsten? Die Sonnenkraft. Es ist immer die Sonnenkraft drinnen. Ich meine, sie wird halt dann nur durch die ganzen elektrischen Umwandlungen, so die drinnen sind, wird es ziemlich arg beeinträchtigt. Aber eigentlich ist es immer die Sonnenkraft. Es ist also beim einzigen nicht die Sonnenkraft, nämlich wenn ich Kernkraft verwende. Es gibt also auf der Erde bei unserer Energieerzeugung eigentlich nur zwei Arten, Sonnenenergie und Kernenergie. Also wenn man es ganz streng nimmt. Weil was ist Kohle? Kohle sind Pflanzenreste, die verkohlt sind durch die Entkohlung. Und was ich heraushole, wenn ich Kohle verbrenne, was an Energie herauskommt, ist ehemaliges Sonnenlicht. Das halt vielleicht schon Millionen Jahre da drinnen gespeichert ist im Grunde, aber es ist Sonnenenergie. Ich meine das jetzt nicht im Sinne des Umweltschutzgedankens, also ich will nicht sagen, verwendet viel Kohle, weil es ist eigentlich eher Sonnenenergie. Es ist halt ein bisschen problematische Sonnenenergie. Nicht, weil je mehr es nämlich eingefangen wird, konserviert wird oder ganz abgetötet wird, wie wenn es so über die Elektrizität zum Beispiel läuft, da wird also sehr viel abgetötet dann. Aber trotzdem, die Quelle ist Sonnenlicht. Und was ist es bei der Kernenergie? Da geht es eine Spur weiter noch. Das kommt nämlich aus der Sternenwelt, aus der weiteren Sternenwelt. Das kommt also im Grunde, jetzt rein physikalisch gesehen, von Sternen, von Sonnen, die einen höheren Entwicklungszustand durchgemacht haben, bereits als unsere Sonne, die weiter sind. Die können höhere chemische Elemente bilden, beziehungsweise dann im Sterben freisetzen, wenn man das so will, also als eine Art Opfer an das Universum. Und aus dem entstehen unter anderem auch die radioaktiven Substanzen. Und das heißt, was da an Energie drinnen ist, ist also die Energie fremder Sonnen, wenn man will, also der Sternenwelt irgendwo. Und also wenn wir Kernkraft benutzen wir diese Energie im Grunde. Also die geht weit über unser Sonnensystem hinaus. Und das ist bis zu einem gewissen Grad auch das Problematische, weil wir dadurch im Grunde mitarbeiten, weil in dem Moment, wo ich diese Energie da freisetze, einen Schritt vorher, was ist, wenn ich Sonnenenergie freisetze, dann mache ich damit eigentlich die Erde der Sonne verwandt, im Grunde. Jetzt muss man nur aufpassen, dass das nicht zu früh heute passiert, weil das darf erst passieren, wenn die Wesen, die auf der Erde leben, so weit entwickelt sind, dass sie das geistig gesehen aushalten. Ich meine, körperlich halten wir sowieso nicht aus, aber das müssen wir dann auch nicht, weil wir dann so einen Körper nicht mehr haben. Aber geistig müssen wir so weit sein, dass wir in einem Sonnenzustand leben könnten. Das heißt, wenn wir zu viel Sonnenenergie jetzt schon auf der Erde entwickeln, entfalten, dann besteht die Gefahr, dass die Erde zu früh Sonnencharakter bekommt, ohne die entsprechende geistige Reife. Und noch dramatischer wird es, wenn man Kernenergie einsetzt, weil dann mache ich die Erde nicht nur mit der Sonne verwandt, sondern bereits mit, im Grunde mit dem ganzen Kosmos verwandt. Das heißt, dann löse ich sie ganz auf, dann gehe ich eigentlich in einen Zustand, der schon weit über die Entwicklung unseres Sonnensystems hinausgeht. Also das ist die Problematik, dass das nicht zur Unzeit passieren darf. Ich meine, es ist schon klar, es wird nicht gleich jetzt auseinanderfliegen, unser Erdplanet. Aber es hat geistig die Wirkung, dass es so eine Zentrifugalkraft erzeugt, die Tendenz hat, unsere Erde im Kosmos zu zerstreuen. Eine Kraft, die wir einmal brauchen werden. Weil einmal wird es soweit sein. Die Erde wird einmal sich mit der Sonne vereinigen. Als erster Schritt wird selber zur Sonne werden. Und dann wird sie sich irgendwann verschenken im Grunde an den ganzen Kosmos. Aber nur da muss sie dann auch was zu schenken haben. Nämlich was Positives zu schenken haben, etwas, was den Kosmos wirklich bereichert. Und was nicht nur, wenn ich es jetzt banal ausdrücke, die verbrauchte Asche von früher wieder zurückgibt. Und das jetzt noch in schlechterer Qualität. Sondern es müsste ja erhöht sein mit den schöpferischen Taten, die hier durch das Erdendasein entwickelt wurden, an denen eben die Menschheit sehr kräftig mitzuarbeiten hat. Also wir sind da sehr entscheidend. Und das haben aber die Ur-Perser also sehr, sehr deutlich gespürt bereits, dass sie diese Aufgabe haben. Also dass sie nicht nur das aus der Vergangenheit zu nehmen haben und zu sagen, ich bin so schön froh, dass ich da in diesem Mutterschoß drinnen sein darf und will gar nicht heraus, sondern sie haben ganz deutlich gesagt, ich muss hinaus, ich begegne dort auch dem finsteren Geist, dem Angra Mainyu, mit dem muss ich kämpfen, aber ich brauche ihn eigentlich auch in einer gewissen Weise, weil nur dadurch können wir unser eigenes entwickeln, auch unsere eigene Verantwortung dann letztlich entwickeln. Und
ich habe bisher die naive Vorstellung gehabt, wenn ich heute in die Sonne schaue, zu einer bestimmten Wetterkonstellation, Feuchtigkeit und so in der Luft, dann sehe ich da drumherum den Halo.
Ja, genau, richtig.
So habe ich mir immer diese Aura vom alten Persien vorgestellt.
Ja.
Aber das ist offenbar gar nicht so.
Naja, im hellsichtigen Erleben ist es schon so, aber eben, es ist nicht farbig einmal, das ist das Erste, also, sondern es vielleicht dann in der späteren persischen Zeit beginnt, wenn das Farbige beginnt, dort einmal, sagen wir es einmal so. Das ist nämlich interessant, überhaupt das Sehen, so wichtig, nämlich das bewusste Sehen, beginnt immer mit der Himmelswelt oben, nicht mit der Erdenwelt. Das ist das unten, das ist zunächst einmal der finstere Schatten, nimmt man noch bewusst nämlich. Das heißt nicht, dass sich nicht die Menschen damals gut orientieren konnten. Es ist nicht der Frage, dass nicht das, natürlich, die Augen waren bereits so weit, dass ein klares Bild auf der Netzhaut war und so weiter, aber was sie mit Bewusstsein aufnehmen konnten, war eigentlich erst im Grunde Schattenrisse fast der Erdenwelt oder mit Grauschattierungen oder sowas. Der Himmel zunächst also hell, weiß, wenn man so will, mit vielleicht hellgrauen Schattierungen irgendwo und dort, wo das Sonnenerlebnis ist, das Sonnenaura-Erlebnis, das Halo irgendwo der Sonne, da fängt es irgendwann dann an, farbig zu werden. Und zwar mal die aktiven Farben. Mhm. Noch lange nicht die passiven Farben.
Und die aktiven sind rot.
Also rot, gelb, orange, also diese Töne, nicht einmal noch grün, zu der Zeit sicher noch nicht. Wirklich. Das, ich meine, das ist ein langer Prozess. Man darf das natürlich nicht jetzt nur so auf die urpersische Zeit fixieren, weil das hat eine lange Vorlaufgeschichte, alle diese Kulturepochen. Also, wenn man sich anschaut, die Höhlenmalereien zum Beispiel, also nehmen wir die von Lascaux oder wo, die recht naturalistisch interessanterweise. Es gibt ja verschiedene Arten von Höhlenmalereien. Es gibt die mit dem sogenannten Röntgenstil, die ganz abstrakt sind, die also wirklich nur die Ätherkräfte sehen und diese Formkräfte zeichnen. Und es gibt die anderen, die schon mehr die sinnliche Erscheinung zeigen oder mitzeigen, und da, die verwenden schon solche Ockerfarbtöne irgendwo, das ist noch was sehr Erdiges, aber es hat schon eine Schattierung, sie hatten sicher auch schon ein bisschen ein Gespür für die Farbqualität. Also das heißt nicht, dass sie es schon so gesehen hätten, wie wir heute diese Farben sehen, aber sie haben eine gewisse sympathische Beziehung zu diesen Farbtönen gehabt. Darum haben sie diese mit diesen Farbtönen gearbeitet und nicht mit dunklen. Sicher auch, weil die viel leichter verfügbar waren, das ist auch klar, aber es war auch das Empfinden nicht da. Weil in dem Moment, wo eine starke Sehnsucht dann auch da gewesen wäre, mit den dunklen Farben auch umzugehen, hätten sie was gefunden, mit Sicherheit. Die Menschen finden immer das, also wonach sie es drängt. Das ist so eingerichtet irgendwo zum Glück.
kann man dann sagen, dass diese Höhlenmalerei mit diesen Ockerfarben,
ja,
wie du das jetzt gesagt hast, eigentlich dem Bedürfnis entspricht, in eine Höhle, die ja dunkel ist,
ja,
Licht,
Licht hineinzubringen, ja. Ja, mhm, ja. Das ist ganz interessant und das ist eigentlich lang vor der urindischen Zeit. Also,
ja,
das ist eigentlich lang vorher. Also das heißt, man darf diese Dinge nicht so aneinanderstückeln. Ich meine, das, was urindische Zeit ist und was das Empfinden hat, was also im 7. Jahrtausend vor Christus begonnen hat und bis ins 5. Jahrtausend ungefähr geht, das hat aber eine lange Vorgeschichte. Und das Persische hat auch in Wahrheit eine lange Vorgeschichte. Das heißt, es gibt Menschenseelen, die schon lange auf dem Weg irgendwo sind, dorthin. Diese Höhlenmalereien waren ja nicht in Persien, das sind ja woanders, also in Spanien, Südfrankreich und so weiter. Also die Höhlen von Altamira in Spanien, Lascaux und so weiter, Frankreich. Das ist weit weg von Urpersien. Aber es hat also was von der Stimmung. Es sind Menschenseelen, die dann dort wiederkommen und die diese Erfahrungen mitbringen. Also das heißt, das bereitet sich eigentlich über Jahrtausende vor. Also man darf nicht denken, so, aha, Himmelsuhr ist weitergegangen, ist jetzt im nächsten Sternzeichen, zack, jetzt geht's los, aus dem Nichts heraus. Da kommt eigentlich die reife Frucht heraus in Wahrheit. In diesen etwas über 2000 Jahren, das so eine Kulturepoche dauert, aber das würde nie da von Null aus entstehen, sondern das hat eine lange, lange Vorgeschichte. Durch die Menschen, die dann dort inkarniert werden. Die bringen das mit durch viele, viele Inkarnationen, zielen die dorthin und zielen auch dann auf einen ganz bestimmten geografischen Ort hin. Das ist auch interessant. Diese Stimmung zwischen Licht und Finsternis, das ist was Persien bis heute mit sich trägt. Dieses Gegensätzliche irgendwie, diese polare Natur irgendwo, das hängt da mit der ganzen Äthergeografie der Erde auch zusammen. Dass gewisse Dinge, gewisse geistige Kräfte an gewissen Orten sich entwickeln oder erstmals herauskommen. Dann können sie sich über die ganze Erde verbreiten. Aber so der Punkt, wo sie einmal sozusagen das Licht der Welt erblicken, das ist an ganz bestimmten geografischen Punkten. Das Urindische konnte nur dort in den indischen Bereichen entwickelt werden. Diese Stimmung mit dem Urpersischen auch nur dort.
Das bleibt auch nur dort oder kann sich auch entwickeln und so weiter?
Naja, wenn man sehr lange Zeiträume betrachtet, kann sich es auch verändern, weil sich ja die ganze Erdstruktur verändert. Also die letzte große Veränderung war im mit dem, wie man es nennt, halt Untergang der Atlantis, also mit den ganzen geologischen Verschiebungen, die es gab, wo sich ja aber auch über einen langen, langen Zeitraum das Erdbild sehr stark verändert hat. Ich meine, es war ja überhaupt zuerst so, wenn man noch weiter zurück in lemurische Zeit, das entspricht also jetzt dem, was man heute in der Geologie Pangea nennt, da gab es einen riesigen Urkontinent. Und der hat sich dann einmal gespalten in einen Nord- und in einen Südteil. Da ist also die Kluft immer mehr aufgegangen. So vom Osten her kommend ist das immer mehr aufgebrochen, bis sich dann schließlich ein nördlicher Teil abgespalten hat und das untere ist immer mehr zerbröselt, ist zerfallen. Und gibt es ganz interessante geologische Untersuchungen. Also Teile davon sind heute die Südpolarregion, die ist ja Kontinentalgebiet im Gegensatz zum Nordpol, das ist ja Eisfläche, aber Südpol ist ja wirklich ein festes Land. Auch mit Eis überdeckt, aber es ist Festland. Das ist also ein Splitter von dem südlichen Australien zum Beispiel und diese Dinge. Afrika gehört dazu, hat sich abgespalten. Südamerika hat sich abgespalten von dort. Was sich noch abgespalten hat, ist Indien. Was erst sehr spät dann aus dem Süden sich bewegt hat, nach dem Norden zu und dort sich dann unter die Kontinentalplatte geschoben hat und dadurch das Himalaya-Gebirge aufgeworfen hat. Das ist ganz groß. Das ist eigentlich wie die indische Platte gegen die eurasische Platte stößt und da Gewalt, eine relativ späte Zeit, also das ist späte atlantische Zeit im Grunde passiert das.
Ist das 2000 oder wann?
Naja, nein, es ist schon 20, 30.000 Jahre und noch Ding, aber das ist in geologischen Zeiten, weil man letzte Atlantis genommen. Das ist damit verschwinden auch die letzten Reste dessen, was das eigentlich lemurische Kerngebiet war. Also da gibt es ganz interessante neuere geologische Untersuchungen, nämlich dass es unter dem Himalaya noch eine eigene kleine Platte gibt, die ist also nicht direkt die indische Platte, sondern die hat noch andere vor sich hergeschoben, also ein Bruchstück, und das dürfte das eigentliche lemurische Zentralgebiet gewesen sein. Das liegt jetzt unterm Himalaya im Grunde. In ziemlich großer Tiefe ist das darunter geschoben unter den Himalaya, weil das ganze Ding, das ist also weit, 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 weit tief hinein geschoben. Und dann ist da angestoßen als nächstes die indische Platte, aber die waren schon getrennt voneinander. Also es ist zuerst die, wenn man so will, lemurische Platte darunter geschoben worden und dann die indische, die dann auch geschoben hat. Und das hat diese ganze Himalaya-Region gebildet und damit also eine ganz, ganz interessante, auch geistig gesehen, ganz interessante Region dort gebildet. Also die ein sehr turbulentes geistiges Gebiet ist.
Ja, das kann kaum anders sein.
Also im Positiven wie im Negativen. Also das ist da ist ein immenser Strudel von geistigen Kräften. Also überhaupt da das ganze indische Gebiet, das südindische, dann Ceylon unten. Und das ist auch noch so ein letztes Zipfel, das wieder sich heranbewegt hat an die indische Platte. Das ist auch eine ganz starke.
Madagaskar, gehört das
damals? Ja, das gehört auch dahin. Und eben der ganze Nordteil, aber wie dieses Pangea zerbrochen ist, aus dem ist halt dann die Atlantis entstanden, wenn man so will. Und die ist aber dann mit der Zeit auch zerbrochen, eben hat sich von Süden her geöffnet, hat sich immer mehr Spalt geöffnet, der dann der Atlantische Ozean geworden ist. Sind aber ziemlich lange, sind im Norden noch geschlossene Gebiete gewesen und dann zum Schluss noch mehr Inselketten, die man aber leicht überqueren konnte, und dann ist auch das verschwunden und im Süden sind die Azoren oder was, solche Reste auch davon noch. Also diese, ich meine, heute in der Geologie redet man halt nicht mehr von Atlantis und Lemuria, die Ausdrücke sind kaum mehr gebräuchlich, aber das gab es also geologisch durchaus. Es wird eigentlich durch die neuere Geologie noch mehr bestätigt als zu Steiners Zeiten. Ja, aber dadurch, man muss immer rechnen, die Erde ist eben auch ein geistiger Organismus und hat sozusagen ihre Organe, nur das sind natürlich jetzt nicht irgendwelche äußeren Gebilde, sondern sie hat Kraftzentren. Und die hängen mit bestimmten geografischen Lagen zusammen. Und die haben eine ganz bestimmte Aufgabe und eine ganz bestimmte Wirkung. Also so wie die Herzwirkung bei uns halt eben da ist und nicht da oben und auch nicht in der kleinen Zehe, sondern sich an einem bestimmten Ort konzentriert, so ist es auf der Erde auch, dass also ganz bestimmte geografische Gegenden ganz bestimmte geistige Kräfte hereinholen. Und da ist nichts zufällig, das steht im Einklang also mit den geistigen Kräften der Erde auch, also diese ganzen Kulturepochen. Aber wenn es dann weitergeht ins Zweistromland, ägyptisch-chaldäische Kultur, dann also Babylon, Chaldea und so weiter, Nil, also wo dann dieses Prinzip mit den Flüssen auch sehr stark heraustritt, da ist also das wässrige Element, spielt da eine sehr starke Rolle. Im Grunde sind es wieder Wiederholungen von was? Selbst von den planetarischen Zuständen, wenn man so will. Das Urindische hat mit dem alten Saturn zu tun, das Urpersische hat mit der alten Sonne zu tun. Aha, Ahura Mazda, die Sonne. Im Urindischen ist es zunächst noch weit jenseits der Sonne. Es spielt zwar dann später auch eine große Rolle, aber das geht viel, viel weiter. Das hat riesige kosmische Dimensionen. Und im Indischen ist auch totales Rechnen mit diesen kosmischen Dimensionen. Also die indischen Mathematiker schon von der Frühzeit an rechnen mit astronomischen Zahlen. Mit Milliarden und Milliarden von Milliarden Jahren. Das ist so beiläufig geht das. Das wäre alles für die Griechen später Horror gewesen. Die kleine natürliche Zahlen, das so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, viel mehr soll es schon gar nicht sein. Da kann man schön Beziehungen erkennen, das kann man überschauen. Aber bei den Indern, das zerflimmert so richtig nur von riesigen Zahlen. Da wird dann ganz schwummerlig dabei. Und im Urpersischen dann dieses Sonnenprinzip stark, das deutet auf die alte Sonne und das ägyptisch-chaldäische auf die alte Mondenzeit. Nicht umsonst der fruchtbare Halbmond, von dem man spricht. Das sind alles nicht wirklich Zufälle, sondern das sind bestimmte geistige Kräfte, die sich dort ausbilden. Und die haben einen Bezug auch zu den Mondenkräften, zu den heutigen, aber auch zu den alten Mondenkräften. Und eben auch dieses wässrige Element, das eine Rolle spielt, also eben diese Flüsse, die da ganz besonders wichtig sind. Im Persischen spielen die nur relativ wenig eine Rolle. Das Persische spielt sich mehr in einer gebirgigen Gegend, Hochgebirge, Hochgebirgsplateaus, Zagrosgebirge und so weiter ab. Und das ist eher trocken, windig oben, Flüsse kaum. Was aber sehr verehrt wird, ist das Feuer auch. Das ist also auch ganz typisch. Also das heilige Feuer, das ist wichtig. Also Feuer weist eigentlich auf die Zeit davor sogar zurück noch. Aber das Feuer ist eben jetzt nicht ein kleines Feuer in der Höhle drinnen, sondern das ist auf der Bergspitze oben. Das ist oben draußen. Also jetzt trage ich das heraus, weil in gewisser Weise ist dieses Feuer ja auch ein Bild für das menschliche Ich, das dort noch ganz in der Höhle gehalten wird, aber jetzt gehe ich mit dem in die Welt hinaus und ganz oben hinauf und bringe es eigentlich der Sonnengottheit da und zeige ihr, du, ich habe eigentlich da auch was von deiner Kraft stammt, wie auch die brennende Fackel ist ja eigentlich Sonnenenergie, wie wir gehört haben. Also das heißt, das ist in Wahrheit, das ist auch Sonnenkraft, die da entsteht, und das wussten die damals. Das haben sie gespürt, also sie konnten es nicht chemisch erklären natürlich, aber sie wussten, da drinnen lebt die Sonnenkraft. Und
jetzt sprichst du vom alten Persien.
Vom alten Persien, ja genau. Und um eben überzugehen zum Ägyptischen, da ist eben das Wasserprinzip einmal das ganz Wichtige. Da ist ganz wichtig dann das Bild, also das eigentlich eh schon sehr nahe heranführt an unser Weihnachtsbild, die ganze Geschichte mit Isis, Osiris und den Horusknaben. Also da geht es schon ganz, ganz nah heran eigentlich an die heilige Familie in Wahrheit. Aber wo man noch ganz deutlich die Empfindung hat, die Isis ist eben dieses Mütterliche, dieses Erdenmütterliche, also das Mondenhafte, wenn man so will. Und der Osiris ist das Sonnenhafte, das Sternenhafte, beides eigentlich, Sonnen- und Sternenhafte. Und beide zusammen, aus dem entsteht eigentlich erst dann das ganz bewusste menschliche Ich. Und, und das kommt auf Erden, das wird auf Erden geboren, erstmals, und das, in dem ist aber das Göttliche, das ist der Horus, dann der Horusknabe. Also das ist eigentlich schon eine ganz deutliche Prophetie auf den kommenden Christus, der geboren wird. Und das Bild ist ganz ähnlich. Und das sind eigentlich die Stufen, die hinführen. Und im Griechischen, namentlich im Griechischen, das Römische ist dann in dem Zuge gar nicht so wichtig, aber im Griechischen beginnt das Bewusstsein jetzt wirklich bis zum Verstand zu kommen. Also so die Verstandesseele, die wird eigentlich geboren gerade im Griechentum. Und während es im Ägyptischen ja noch die Empfindungsseele war. Muss man vielleicht auch dazu sagen, im Persischen war es der Astralleib oder der Seelenleib noch. Also das heißt, da war es noch nicht das eigentlich innerlich Seelische, das heißt, da war es noch ganz draußen, das Erlebnis. Das geistige Erlebnis war noch ganz draußen. Das heißt nicht, dass die Menschen noch keine Seele hatten, aber sie haben es bewusst noch nicht erlebt. Also sie haben das in sich noch nicht so erlebt, sondern sie haben eigentlich ihres auch noch draußen erlebt.
In der Welt.
In der Welt draußen.
In der Welt Seele.
In der Welt Seele, ja. In der Welt Seele draußen. Beim Ägyptischen zieht sich das jetzt auf einer gewissen Ebene hinein. Noch nicht so, dass sie es gedanklich fassen können, aber in der Empfindung, im Gefühl erfassen sie es. Und auch in der Wahrnehmung bereits sehr deutlich, also dass eine gewisse Absetzung da ist. Und nur Fortgeschrittene wie der Pharao wird bereits eingeweiht in die nächste Stufe und entwickelt bereits eine Art Verstandesdenken. Und dadurch kann er das Reich organisieren. Dadurch entsteht überhaupt erst im größeren Stil die äußere Kultur, weil selbst im Persischen war das noch sehr schwach ausgeprägt. Die haben zwar Feuertempel gebaut, aber die Feuertempel waren am Anfang einmal ein paar aufgestichtete Steine im Grund. Und dort hat man die Opfer dargebracht. Das darf man sich also nicht wie einen griechischen Tempel vorstellen. Das ist alles erst aus späterer Zeit. Und die Ziggurate und was da gibt und diese Dinge, die man Richtung Persien findet, das ist eigentlich erst aus der ägyptischen Zeit. Also da ist man im Grunde auf den Berg hinaufgebaut und auf dem Berg hat man halt noch einen kleinen Berg gebaut, dass er noch eine Stufe höher, noch eine Stufe näher der Sonne ist. Das war das Bauwerk sozusagen. Aber das war im Grunde also ganz primitiv noch, aber immerhin. Und im...
Also, entschuldige.
Ja, sag mal.
Also sie konnten dann doch aus der neueren Zeit dann zurückschöpfen und dann bauen.
Ja, genau, das ist es. Und das ist auch das Interessante. Natürlich, sie schöpfen aus der neueren Zeit und was andere Kulturen jetzt entwickelt haben, aber sie machen dann ihres draus trotzdem, in gewisser Weise. Das heißt, was in Persien passiert, ist dann, man spürt das Persische durch. Es ist nicht einfach was Ägyptisches oder später einfach was Griechisches, sondern das eigene kommt durch. Und das hängt eben mit den geistigen Kräften zusammen, die dort wirklich aus der Äthergeografie heraus die Menschen inspirieren. Und ein besonderes Zentrum diesbezüglich ist Jerusalem oder Palästina überhaupt. Und zwar, also Jerusalem ist eigentlich nicht richtig, sondern das Jordantal, wo die Jordantaufe stattfand.
Dieser ganze Fluss?
Der ganze Fluss. Und es ist nämlich also geografisch heute ein ganz ausgezeichnetes Gebiet auf der Erde. Es ist einmal das tiefste Festland, am tiefsten unter dem Meeresspiegel. Also über 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also das betrifft das Ende des Jordantales, also wo der Jordan fließt, und das ganze Tote Meer. Das Tote Meer hat ja keinen Abfluss dann, also dort vertrocknet es einfach, das verdunstet, und es fließt nicht weiter dann ins Rote Meer oder so. Weil das ging dann schwer, weil das liegt eigentlich wesentlich höher, nämlich 400 Meter höher. Also das ist schon gewaltig. Und dort findet die Jordan-Taufe statt, am tiefsten Punkt. Das heißt, der Christus steigt dort auf den tiefstmöglichen Punkt der festen Erde hinunter. Das war es schon damals auch. Also das ist Teil dieses sogenannten ostafrikanischen Grabenbruchs. Das hängt also auch nur zusammen mit den ganzen Brüchen, die entstanden sind, als letztlich dieser Urkontinent zerfallen ist. Von da beginnt es schon. Und da legt sich das schon an. Und das Interessante, das Spannende ist, wenn man jetzt diesen Urkontinent Pangea, wie er heute genannt wird, also Groß Lemuria könnte man sagen, sich anschaut und schaut, wo ist das Zentrum, dann ist das Palästina. Das kann man geologisch zeigen, dass das also in etwa ist. Man kann es nicht auf einen Millimeter feststellen, weil es natürlich sehr schwierig ist. Aber das Zentrum ist dort, also das ist genau die Mitte. Das Ganze ist ein ziemlich riesiges Gebilde und in der Mitte ist also Palästina. Und dort geht es am meisten sozusagen ins Irdische hinein. Also das ist der Ort, wo das Geistige am stärksten ins Irdische hineinsteigt. Am festesten in die Inkarnation geht, am tiefsten in die Inkarnation geht. Ja, das hätte nie zum Beispiel irgendwie am Nordrand oder am Südrand oder so dieses Kontinents passieren können, also wenn der ganz geblieben wäre, angenommen.
Und die geologische Beschaffenheit von dieser Palästina, wie ist die?
Sehr karg eigentlich.
Felsig?
Felsig, felsig, steinig, Steinwüste. Mhm. Also es ist eine sehr tote Gegend in Wahrheit. Mhm. Wobei der Wüstensand sehr stark, also das Sonnenlicht über den Himmel spiegelt, das sieht man also ganz, das ist ganz stark. Also wenn man so von den Bergen herunterschaut, wenn man da von Masada oder so herunterschaut, sieht man das wunderschön, wie sich der Himmel oben mit den ganzen Wolken, das spiegelt sich richtig in der Wüste. Also im Sand, ja, also einfach als die Hellen, und es spiegelt sich nicht so glänzend, aber man sieht so ganz stark die Hellen und die dunklen Flecke, die den Himmel abbilden. Das ist ganz stark, aber es ist ein ganz totes Bild im Grunde. Weil es ist ganz tot, der Spiegel zumindest, der ist was ganz Totes. Also man kann sagen, es ist die toteste und tiefst gelegene Gegend der Erde. Ich meine, was jetzt die Israelis teilweise daraus gemacht haben, ist natürlich toll mit ihren Bewässerungsanlagen und so. Ist es teilweise ein blühender Garten, dass es von Natur aus nur im Norden Israels ist, also in Galiläa. Galiläa ist.
Da war es von Natur aus, gell?
Da war es von Natur aus, ja. Ich meine, das liegt eben auch sehr nah den Jordanquellen und auch andere Quellen dort und der See Genezareth. Das ist sehr wasserreich, dort das blüht und das ist grün, aber dann Samaria fängt schon an, also das ist der mittlere Teil, da wird schon sehr karg oder würde sehr karg, wenn es nicht so gut kultiviert würde. Ich meine, heute merkt man da nichts mehr von karg. Und eigentlich bis Jerusalem runter haben sie es geschafft, das total zu begrünen, zu bewässern und in einen Garten zu verwandeln. Danach, also Jerusalem liegt ja ziemlich hoch, ich weiß nicht, so 1500 Meter oder so, und dann stürzt es eben 2000 Meter runter auf diese 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das geht ziemlich steil runter. Und man ist in einer völlig anderen Welt. Also man fährt, ist oben, wenn man zu Weihnachten dort ist, hat so um die 0 Grad oder weniger. Also wie dort wird es geschneit. Nicht Massen, man kann nicht sagen, dass das Schneeberge waren, aber es hat deutlich geschneit und es war weiß. Und wenn man runterfährt zur Wüste, hat es 25, vielleicht 30 Grad. Und das ist eigentlich also in der Entfernung, es ist durch den Weg hinunter, natürlich dauert es ziemlich lang, aber so Luftlinie ist das ganz knapp daneben im Grunde. und völlig anders. Und dort ist es dann wirklich ganz tot. Also da ist alles tot, da ist dann jemand, fängt das tote Meer an. Da ist.
Und das liegt ja auch schon unter Meer.
Ja, ja, ja. Das liegt jetzt also so ab des Endes, also später Teil des Jordanlaufes, der ihm dann in das Tote Meer mündet, ist das eine Ebene praktisch. Jerusalem liegt dann ein bisschen abseits davon, eben sehr erhöht. Und das bleibt dann ziemlich eine Ebene bis zum Ende des Toten Meeres. Das Tote Meer geht dann noch so 900 Kilometer oder was runter. Aber da ist dann praktisch nur mehr Wüste. Da ist sonst nichts. Da ist eine Straße und Wüste. Und Berge halt, aber das ist alles, da ist nichts. Da ist absolut nichts.
Und dieser kahle Kolgata-Hügel,
ja.
Eigentlich ist es ja ein hoher Berg.
Ja, das ist heute so schwer also zu finden. Er soll sein, Golgatha soll heute sein in der Grabeskirche. Also da erkennt man natürlich gar nichts. Da sieht man irgendein ein Felsending,
ja.
Und da ist irgendein Altar darüber gebaut und also irgendein Berg oder was sieht man überhaupt nicht. Das liegt mitten in Jerusalem drinnen heute. Ja, es liegt auf einer Höhe, ja, das ist richtig.
Aber Jerusalem liegt hoch, hast du
gesagt? Ja, es liegt insgesamt hoch, ja, und das ist noch einmal.
Das ist noch einmal.
Das ist noch einmal, ja, das ist noch einmal. Ja, richtig. Also Golgatha liegt sehr hoch. Also im Vergleich zu dem Ganzen, das heißt also der Unterschied zwischen Inkarnation und Exkarnation, wenn man so will, ist also ganz groß. Das ist alles nicht zufällig. Das ist ganz wichtig und die Orte haben also eine ganz andere geistige Stimmung. Das ist ganz stark spürbar. Und also daher konnte das eigentlich nur dort passieren und eben diese Kulturen, die das vorbereitet haben, konnten auch nur dort entstehen, wo sie entstanden sind. Also das Ägyptische hätte sich so nicht in Persien entwickeln können und umgekehrt. Oder das Indische hätte sich niemals in Ägypten entwickelt. Und das geht halt diesen Bogen und dann bis Griechenland hinauf. Das ist wieder ein Sprung in eine ganz andere Welt hinein. Auch jetzt in diese Zersplitterung mit den griechischen Inseln, das ist ganz wichtig. Diese Zersplitterung ist wichtig, nämlich um jetzt wirklich die Verstandesseele zu entwickeln. Verstand ist der zersplittert, der zerteilt. Und schaut aber dann, wie das Ganze zusammenhängt. Und das machen sie praktisch dort mit ihrer Seefahrt, mit ihren Schiffen, das fahren von Insel zu Insel und da die Routen ziehen im Grunde. Das ist das, was sie brauchen. Und das am Meer fahren ist in die Imagination gehen und aufs Land kommen ist den Verstand entwickeln. Da stehe ich. Am Meer schwanke ich noch. Am Meer schwanke ich noch und suche meine Ruhe. Und das heißt, ich schwanke noch im Gefühl und wenn ich die Augen zumache, sehe ich noch die Bilder, die Imaginationen. Wenn ich mich auf die Insel stelle, auf die Feste und dort festen Ding gewinne, erinnere ich mich zwar noch, aber jetzt wird es fester Begriff. Das war sozusagen die geografische Voraussetzung irgendwo. Darum ist die Verstandesseele dort entstanden. Die Römer haben es dann im Grunde nur übernommen. Sie ist nicht dort entstanden. Sie haben sie weiter gepflegt und haben geschaut, dass das Verstand noch möglichst toter wird. Aber das ist schon spannend. Und jetzt ist es halt weitergegangen dann nach Europa, die Fackel. Und es wird den Bogen weitergehen, weil als nächstes ist die slawische Kultur dran, wobei man dazu sagen muss, auch unsere Kultur ist ja jetzt schon Weltkultur und jede Kultur, die kommt, wird Weltkultur sein. Das heißt, sie wird eine starke Auswirkung über die ganze Erde haben, aber trotzdem hängt sie mit bestimmten geografischen Gegenden zusammen. Und das heißt, die kommende slawische Epoche hängt zusammen mit dem riesigen Gebiet Russlands, das eigentlich noch völlig nein, nicht nur träumt, sondern schläft in Wahrheit. Was tut sie dort im Grunde? Nichts. Ganz wenig. noch. Also das wartet noch auf eine große Zukunft. Und von dort geht es erst weiter, was scheinbar ja, könnte man glauben, jetzt schon seine Epoche hat und die amerikanische Epoche. Und das wird aber den Weg eben gehen über Asien. Also nicht jetzt über den Atlantik, sondern über den Pazifik, was sich eh schon jetzt ankündigt im Grunde. Aber das ist genau das, was ich sage, also die späteren Epochen kündigen sich schon Jahrtausende vorher an und bereiten sich vor. Aber das wird noch ganz, ganz anders werden. Ja, also das war meine Weihnachtsbetrachtung anderer Art. Aber ich wollte es ein bisschen mit den Kulturepochen in Zusammenhang bringen. Vielleicht müssen wir überhaupt in Zukunft ein bisschen eben schauen, dass wir nicht nur einseitig an dem Hebräischen hängen, sondern auch andere Aspekte hineinbringen, dass man auch sieht, wo die Gemeinsamkeiten sind. Weil sie sind eigentlich überall drin, man muss sie nur finden. Es ist also beim Indischen ist es unheimlich schwer, weil es so reich ist. Das ist so unheimlich reich. Ich meine, beim Hebräischen weiß ich, da muss ich das Alte Testament hernehmen, die hebräische Bibel, und dort habe ich alles Wesentliche drin. Die Veden, da ist der Rig Veda, ist schon unendlich, und dann gibt es da alle möglichen anderen Veden und das Mahabharata und was Gott, das ist auch schon wieder eine Riesengeschichte. Und da wird die Bhagavad Gita, die Geschichte mit Krishna und das Ramayana und was Gott, was alles. Und das sind aber nicht kleine Geschichten, sondern das sind Riesenepen. Und jedes schildert es aus einer ein bisschen anderen Perspektive, mit Gemeinsamkeiten, aber wieder mit so großen Unterschieden, dass man sich denkt, aha, wie viele Schöpfungsgeschichten haben sie jetzt noch auf Lager?
Ja.
Und also da ist es sehr schwer, sich zu orientieren. Ich meine, das war mit der Grund, warum ich das Hebräische genommen habe, und eben weil aber auch in der Sprache die Bilder drinnen liegen. Mhm. Das ist sicher im Sanskrit und im Vedischen auch der Fall, nur die ist unendlich viel schwieriger zu lernen. Also ich muss gestehen, ich strecke da die Patschen dabei im Moment noch beim Sanskrit. Mhm. Nämlich, dass man es wirklich richtig sprechen kann und dass das gut funktioniert, das müsste man wirklich mit einem Sanskrit-Lehrer, der das drauf hat, gut lernen. Also dass man den Gesang nämlich auch wirklich zustande bringt, weil in dem liegt also unheimlich viel drinnen. Und ohne dem ist es die halbe Sache, das ist beim Hebräischen nicht so entscheidend.
Und dieser Text, den du vorher vorgelesen hast am Anfang, wo hast du den her? Das ist ein schöner Text.
Eigentlich. Der ist ein schöner, ich frage mich jetzt nicht, wo...
Oder was?
Ich müsste nachschauen. Der ist schön. Warten Sie. Verbinden. Na komm. Weil das war auf der Seite vorher. Okay, komm. Putzi. Ja. So, das war nicht da. Der erste war vorhin der schöne, der war sprachlich recht schön. Das ist aus dem Rig Veda. Ich nehme an, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Fassung von Karl Friedrich Geldner ist, der Rig Veda. Das ist nämlich die bislang meines Wissens einzige vollständige, das ist aus 1923. Das ist meines Wissens die einzige vollständige Übersetzung des Rig Veda in Deutsch. Es gibt gar nicht so viele vollständige Übersetzungen. War auch die erste und glaube ich bis jetzt die letzte. Der heißt Karl Friedrich Geldner.
Karl mit C?
Nein, mit K. Mit K. Karl Friedrich Geldner, Rig Veda. Es gibt ein neu herausgegeben jetzt vom Marix Verlag. Marix.
Wie heißt
Marix.
Marix.
Marix. Mit richtigem X.
In Deutschland oder wo?
Ich nehme an, dass das ein deutscher Ort steht nicht.
Ja, na gut, das können wir herausfinden.
Ich kann da sogar die ISBN-Nummer sagen.
Oh ja, bitte.
Und zwar Da brauchst du, glaube ich, eh nicht die 978, brauchst nicht, das ist die lange. Dann 3, 86, 5, 3, 9, 1, 6, 5, 0. Ist 2008 herausgekommen, das müsst's. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die ist. Ich habe es nämlich leider da nicht. Ich habe nämlich da zwei Fassungen stehen, aber es ist sicher die. Bin mir ziemlich sicher, weil auch vom Stil her deutet man das nicht auf die Gegenwart jetzt hin. Also so auf die ganz, das vom sprachlichen Rhythmus, das ist eher so.
Ein bisschen älter.
Ja, genau. Da ist er schöner.
Ja,
nicht so strohtrocken.
Ja. Und du hast gesagt, das ist ein ganz langer, vielstrophiger oder vielteiliger Gesang, gell?
Ja, also oder? Der, jetzt dieses eine Lied, die einzelnen Hymnen sind nicht so lang. Das zum Beispiel, das war das Ganze, was ich, das hat 7 Strophen, sind 11-silbig immer, also die Zeilen sind 11-silbig. Im Original zumindest, ich habe es jetzt in der Übersetzung nicht nachgezählt, aber davon gibt es also dann Hunderte, aber die verschiedensten Aspekte schildern. Und da ist es so schwer, sie zurechtzufinden, weil es gibt keine erkennbare Ordnung. Also da sind 5-mal Anrufungen an Agni und es sind immer eigentlich, werden einzelne Götter angerufen und ihr Wesen und was sie getan haben und so weiter geschildert. Und das auch in den verschiedensten Aspekten. Also die Kunst ist halt da, es gibt viele Sachen, die nicht so wichtig sind und nicht so zentral sind. Und das ist eben die Schwierigkeit, da die wirklich Markanten herauszufinden.
Ja, und der Steiner, der schreibt ja ziemlich viel über diese Veden. Auf welcher hat er sich denn da bezogen?
Ja, auf Rig Veda vieles, das sind die Ältesten. Also das sind die noch am meisten von dem alten Geist mitbringen. Und es gibt ja noch abseits davon die Upanishaden, das sind sozusagen die Geheimlehren irgendwo. Also das sind die den nächsten Schülern des Meisters nur gegeben wurden. Ja. Weil Upanishad heißt eigentlich so viel wie nahe dem Meister sitzen, so ungefähr. Und auf die bezieht er sich zweifellos auch.
Habe ich schon gelesen, ja.
Das ist es im Wesentlichen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten. Nächsten Dienstag ist nichts mehr. Das heißt, vor Weihnachten sehen wir einander nicht mehr. Wünsche ich euch gesegnete heilige Nächte. Und es geht am 12. Jänner wieder weiter.
Oh ja.
Dann stürzen wir uns wieder hin.
Und es gibt ein Christgeburtsspiel, glaube ich.
Ja, unser Christgeburtsspiel ist, also das öffentliche sozusagen, ist am kommenden Samstag, 19. 19 Uhr, drüben in der Eimannschule. Und da ist vorher das Christgeburtsspiel, zuerst das Paradeisspiel und dann das Christgeburtsspiel. Und am 6. Jänner machen wir auch 19 Uhr das Dreikönigsspiel.
Und machst du das mit der Odysseus-Gruppe?
Ja, genau, mit unserer Odyssee-Gruppe, ja.
Odyssee.
Oh, Odysseus passt da. Der hat was damit zu tun.
Der hat das vielleicht.
Genau.